Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Es ist Sommer und damit Zeit für die internationalen Theaterfestspiele. In Avignon wird derzeit genauso gespielt wie beim Athen- und Epidaurus-Festival. Dort an der antiken Stätte hat nächste Woche eine Produktion des Münchner Residenztheaters Premiere. Ulrich Rasche inszeniert Agamemnon. Wir sprechen gleich mit ihm über diese besondere Arbeit und blättern einen neuen Fotoband über die Passionsspiele in Oberammergau auf. Ulrich Rasche ist ein Theaterregisseur mit einem unverkennbaren Inszenierungsstil. Seine Darstellerinnen und Darsteller bewegen sich zu treibender Live-Musik über bisweilen gigantische rotierende Laufbänder. Mehrmals war Ulrich Rasche mit diesen finster-minimalistischen und zugleich opulenten Abenden zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Nun hat nächste Woche seine aktuelle Produktion aus dem Münchner Residenztheater beim internationalen Athen- und Epidaurus-Festival Premiere. Agamemnon, der erste Teil der Orestie von Aischylos. Ich habe Ulrich Rasche vor unserer Sendung gesprochen und ihn erst einmal gefragt, wie es sich anfühlt, ein Stück zu proben, das dann in der berühmten antiken Spielstätte in Griechenland bestehen muss.
Das ist tatsächlich nicht nur eine berühmte, in einem anderen Land sich befindende Spielstätte, sondern das ist ein ganz anderer Typus von Theater, den wir ja hier kaum kennen in Europa. Also die Open-Air-Bühne des antiken Dramas, die ist mir vollkommen fremd in der Erfahrung. Natürlich in der Auseinandersetzung mit der griechischen Antike nicht. Deswegen ist die Spannung groß. Wir hatten hier in München nur die Möglichkeit, auf einer relativ kleinen Probebühne zu sein und müssen jetzt tatsächlich innerhalb von drei kurzen Nächten die Aufführung dort zur Blüte bringen. Da sind wir jetzt alle nervös, aber auch fühlen uns sehr herausgefordert und alle sind eigentlich guten Mutes.
Und wie wird dann in etwa dieses Bühnenbild aussehen? Sind das wieder sehr große Aufbauten oder müssen Sie sich dann relativ bescheiden begnügen mit kleineren Möglichkeiten, da auf die Bühne zu gehen?
Also ich denke, es macht gar keinen Sinn, jetzt mit großen Bühnenaufbauten nach Epidaurus zu fahren, weil der Ort an sich etwas hart in sich trägt, das man unbedingt bewahren muss. Wäre jetzt mein letzter Gedanke gewesen, den jetzt zu befrachten mit Maschinen, die ich jetzt noch vor einigen Jahren gebaut habe. Aber das kommt ja eigentlich auch meiner Praxis entgegen. Schon in den letzten Arbeiten am Deutschen Theater oder auch hier in München habe ich ja nur eine Drehscheibe benutzt, die gar nicht sich aufstellte und eigentlich keine Konstruktion offenbarte. Deswegen ist die Orchestra, die wir jetzt in Epidaurus vorfinden, eigentlich eine sehr schöne Vorgabe. Dennoch bleibt es nicht allein dabei, denn die sich drehende, kreisende Scheibe, die ist einfach Voraussetzung dafür, dass ich inszenieren kann und dass ich mit meinem Ensemble zu der vielleicht doch schon etwas bekannteren Ästhetik komme, nämlich der fortlaufenden Bewegung der SpielerInnen.
Bevor wir da drauf zu sprechen kommen, Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie haben erst vor kurzem am Deutschen Theater Berlin den Ödipus von Sophokles inszeniert. Da hatte ich das Gefühl, Ihre Inszenierungsmethode passte da tatsächlich wie die Faust aufs Auge, gerade in den langen erzählenden Chorpassagen. Aber wirklich berühmt geworden ist diese Methode ja eigentlich durch den Bruch. Also, dass Sie diese in der Bewegung trotzdem statische, extrem reduzierte, minimalistische Form auf Stücke anwenden wie den Wojciech oder die Räuber, die eher eigentlich mit so einem realistischeren Bühnenmilieu assoziiert werden. Haben Sie jetzt das Gefühl, die Antike ist für Sie perfekt?
Tatsächlich hatte ich ja vor den Räubern auch schon Antike inszeniert. Es lief eigentlich immer zweigleisig, möchte ich sagen. Vermutlich sind die Räuber so erfolgreich geworden, weil das natürlich eine Ikone des deutschen Sprechtheaters ist. Und wenn man so ein letztendlich schwieriges Stück in den Griff bekommt, mit so einer Kraft das in den Raum setzen kann, dann schlägt das natürlich erstmal hohe Wellen. Aber wie gesagt, die Antike verfolge ich schon seit langem und das ist jetzt die tatsächlich siebte Aufführung inzwischen. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir bisher erfunden oder gefunden haben in unserer Praxis, das löst sich jetzt in Griechenland ein. Das sind ja vor allen Dingen die Chöre, die Rhythmisierung des chorischen Sprechens. Aber das ist nicht zu vergessen, denn die Orchestra ist ja ein Tanzplatz. Die Bewegung, der Tanz des Chores, der vor allen Dingen durch Trommeln begleitend in die Orchestra einzieht, also einen wirklichen Weg zurücklegt, das ist etwas, was die Arbeit, glaube ich, prägt und was jetzt in Griechenland in Epidaurus zusammenkommt und hoffentlich ein anschauliches Ergebnis hervorbringt.
Da habe ich mich gefragt, sind Sie eigentlich Fatalist so in Ihrer Persönlichkeitsstruktur? Ihre Inszenierungen wirken ja nicht zuletzt durch diesen Einsatz der Musik, über den Sie auch gerade gesprochen haben, immer wie gnadenlos auf ein absehbares Ende zumarschierende Prozesse. Spiegelt das so eine besondere Vorliebe oder eine Weltsicht von Ihnen wider, wie Sie auf die Welt schauen?
Naja, wenn ich mir aussuchen dürfte, kein Fatalist zu sein, dann wäre ich froh. Aber wenn ich sehe, was um uns passiert, und ich kann das eigentlich immer nur wiederholen, geschult ist ja der Blick tatsächlich an Georg Büchner und seiner Sicht auf die französischen Revolutionen. Als ich Danton inszeniert habe, da ist der Fatalismusbrief, aber auch der Inhalt des Dramas mir sehr nahe gekommen. In Wojciech hat sich das wiederholt, und Büchner ist ja ein Formulierer des Fatalismus. Aber nicht nur Büchner allein, Heiner Müller, es gibt unzählige Autoren, die diese Sicht vertreten. Und schauen wir uns an, was in den letzten Jahren passiert ist, über den wiederaufkommenden Rechtspopulismus, über den Antisemitismus, den wir überall finden, und jetzt die schrecklichen Vorkommnisse in der Ukraine. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, dass wir uns im Kreis bewegen, aus der Geschichte nichts gelernt haben und immer wieder von vorne auf die Grundlage schauen müssen, in der wir zu dem fähig werden, was sich immer wiederholt, dass wir Kriege führen und eben nicht lernen, sie zu stoppen.
Das hat ja auch was mit dem aktuellen Stück zu tun, mit Agamemnon. Das ist der Kriegsherr, der nach dem Krieg nach Hause kommt, dort von seiner Frau und deren Liebhaber umgebracht wird. Er selbst hat seine Tochter geopfert für den Kriegserfolg oder für die Möglichkeit, überhaupt diesen Krieg führen zu können. Das sind ja so aktuelle Dinge, die gerade sehr stark uns beschäftigen, weil Krieg wieder so eine nahe Realität für uns geworden ist. Mal wieder, muss man natürlich sagen. Ist das etwas, was in Ihre Inszenierung überhaupt einfließt? Ist das etwas, worüber Sie mit den Schauspielerinnen und Schauspielern sprechen? Oder ist das etwas, was sich sozusagen hinter der Ästhetik erst von selbst durch die Kraft des Ursprungstextes herstellen muss?
Das sind ja auch, also wenn Sie den Text lesen, kommen Sie ja unweigerlich auf diese Themen. Sie sprechen eben von Iphigenie, der Preis, den Agamemnon bereitwürdig zahlt, um die Göttin Artemis günstig zu stimmen, damit die Winde für die auslaufenden Schiffe wieder wehen. Und das sind eben Fragen, und Sie haben das sehr gut formuliert, finde ich, die uns heute auch wiederkehren. Ja? Was ist es uns wert, einen Krieg zu führen? Was sind die Opfer, die wir tätigen? Jeden Tag lesen wir in den Zeitungen davon, und in Deutschland kursiert die Diskussion, was machen wir mit diesen vielen Toten? Was machen wir mit unserem Gewissen der ukrainischen Soldaten und Zivilisten, aber auch mit den Verlusten auf der russischen Seite? Wir sitzen hier relativ gemütlich und sicher in unserem sonnenbeschiedenen München in meinem Falle oder Berlin, und während weniger als 1000 Kilometer diese Menschen geopfert werden für etwas, wo man sich fragen kann, ist das wert, so viele Menschen zu verlieren, oder gibt es nicht eine andere Lösung? Und wir sind alle der Meinung, dass diese andere Lösung herbeigeführt werden muss, aber tatsächlich passiert das nicht.
Und das sind Dinge, die sich in den Klassikern spiegeln aus großer Distanz. Ist Ihnen diese Distanz wichtig? Es wird ja heute sehr viel darüber gesprochen, dass wir eigentlich uns von diesem klassischen Dramenkanon eher verabschieden sollten. Viele junge Theaterbesucherinnen und Besucher, aber auch Theatermacherinnen und Macher haben eigentlich gar keinen so starken Bezug mehr zu diesen alten Texten. Ist Ihnen das wichtig, dass man diesen klassischen, in diesem Fall ja auch sogar antiken Kanon, weiter pflegt?
Ich glaube einmal, dass die Distanz, die in der Antike liegt, also die zeitliche Distanz, aber auch die Distanz durch die Sprache, durch den Rhythmus der Sprache dazu dient, mich zu diesem Thema verhalten zu können, dass Distanz geradezu notwendig ist, um in diesem Raum, der zwischen dem, was geschildert wird und was meine alltäglichen Erfahrungen sind, dass dieser Raum von mir gefüllt werden kann. Nicht von mir, sondern vom Zuschauer. Ich habe mich in der Vorbereitung auf ein nächstes Stück, das ich in Berlin am Deutschen Theater inszenieren werde, gefragt, zu dem Zeitpunkt, als die Invasion begonnen wurde, ob das Stück, das ich gewählt hatte, das Richtige ist. Und ich habe sehr lange überlegt, ein Stück zu finden, das näher am Thema liegt. Aber umso näher ich dem Thema kam, von Zardan habe ich zum Beispiel Texte gelesen, der jetzt sehr oft zitiert wird, zu Recht gelesen wird. Aber dann habe ich das Gefühl gehabt, wie kann ich Schauspielern oder wie kann ich von mir selber überzeugend darstellen, dass diese Texte, dieses Leid, was dort beschrieben wird, der Ukrainer, jetzt von einem deutschen Ensemble auf der Bühne aufgeführt wird. Kann eine Schauspielerin sich in ein Leid hineinversetzen, das unmittelbar vor der Tür steht? Und dann habe ich mich eigentlich entschlossen, das nicht zu tun, Und damit beantworte ich auch noch Ihre Frage. Die Distanz ist, glaube ich, wichtig, um mit diesem Desaster, das wir im Moment erleben, im Theater umgehen zu können.
Und juckt es Ihnen denn nicht, manchmal in den Fingern doch alle zu überraschen und etwas völlig anderes zu machen in einer Inszenierung? Ich stelle mir das vor, alle wären vollkommen entsetzt, wenn bei Ihnen in der Inszenierung plötzlich alle an einem Tisch sitzen und ganz entspannt nur vor sich hin plaudern. Das ist etwas, was überhaupt nicht in Frage kommt, oder?
Ich weiß nicht, warum man das von mir verlangen sollte. Ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit dem, was ich tue, und ich sehe große Veränderungen von einer Inszenierung zu anderen. Wenn Sie nochmal die Räuber jetzt sich vor Augen halten und tatsächlich jetzt den Ödipus vielleicht oder jetzt die neue Agamemnon-Inszenierung ansehen, da gibt es eine Detailhaftigkeit im Umgang mit dem Chor, da gibt es ein Herausarbeiten des Individuums im Chor. Das war schon immer mein Interesse, aber ich glaube, in den letzten Arbeiten ist es nochmal besonders zum Vorschein gekommen. Das sieht man auch daran, dass die Ensembles eigentlich kleiner werden und eben auch die Aufbauten, die Bühnenaufbauten eigentlich nicht mehr vorhanden sind. Ich inszeniere fast ausschließlich in leeren Räumen, konzentriere mich auf Licht bei der Gestaltung und das Zusammenspiel von Musik, Text und Ensemble. Das ist mir wirklich wert, darauf zu achten.
Sagt Regisseur Ulrich Rasche. Seine Inszenierung von Agamemnon hat Premiere beim Athen- und Epidaurus-Festival nächste Woche Freitag und wird dann in der nächsten Spielzeit am Residenztheater München zu sehen sein. Die erste Kritik hören Sie wie immer bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Kommende Woche ist Halbzeit bei den Passionsspielen von Oberammergau, inszeniert von Christian Stückel. Am Dienstag findet die 55. von insgesamt 110 Vorstellungen statt. Vor wenigen Tagen ist im Verlag Theater der Zeit ein Fotobuch erschienen, das die Entstehung der Passion nachzeichnet, bei der das bayerische 5000-Seelendorf alle 10 Jahre die Leidensgeschichte Jesu auf die Bühne bringt und damit eine knappe 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus aller Welt anzieht. Die Passion hinter dem Spiel heißt das Buch. Christoph Leibold hat es sich angesehen und mit Fotograf Sebastian Schulte gesprochen.
Hosianna! Gepriesen sei der Gesalbte! Hosianna!
Vom Einzug nach Jerusalem bis zur Kreuzigung. Die Massenszenen in der Oberammergauer Passion, und davon gibt es einige, haben Wimmelbildcharakter. Für Fotografen ist das sehr ergiebig, auch für Sebastian Schulte. Nur, dass die Hundertschaften von Komparsinnen und Komparsen, die als Volk von Jerusalem die eine antike Tempelanlage markierende Bühne im monumentalen Passionstheater fluten, auf seinen Bildern meist keine langen Gewänder und Sandalen tragen, sondern Daunenanoraks und Winterstiefel. Schultes Bildband ist eine klassische Making-of-Doku. Da trägt Jesus am Kreuz schon mal Pudelmütze.
Die meisten Proben am Anfang sind ohne Kostüm. Da weiß man am Anfang noch gar nicht so recht, wer was spielt oder wie das alles zusammenkommt. Und das ergibt sich dann erst, wenn die Proben etwas fortgeschritten sind und auch in Kostüm. Dann sieht man auch so, aha, die da sind armes Volk, dann das reiches Volk.
Sebastian Schulte, Anfang 20 erst, schoss die ersten Fotos für den Band im Herbst 2018. Da war er noch Schüler im Benediktinergymnasium im nahen Ettal. Und in Oberammergau fand die Bekanntgabe der Spielerinnen und Spieler für die Passion 2020 statt. Weil die wegen Corona um 2 Jahre verschoben werden musste, umfasst Schultes Buch nun 3,5 Jahre Passionsvorbereitungen statt der ursprünglich geplanten knapp 2. Auch den Moment, in dem der sichtlich angefasste Spielleiter Christian Stückel, dem Ohnmacht und Enttäuschung ins müde Gesicht geschrieben stehen, den Stopp der Proben im März 2020 verkündet, hat Schulte aus nächster Nähe miterlebt und fotografisch festgehalten.
Wir waren jetzt Jahre beschäftigt an dem Ganzen und jeder hat es gern gemacht, aber es ist jetzt so und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man weiterschaut.
Sebastian Schulte ist selbst Oberammergauer und als solcher Teil der Passion. Er spielt eine stumme Rolle, einen der Diener des Hohepriesters Kaiphas, des wichtigsten Gegenspielers Jesu im Stück.
Du schändest den Sabbat. Hast du nicht am Sabbat geheilt?
Ich habe halt immer mitgemacht bei den Proben und immer wieder Bilder gemacht und versucht, so wenig wie möglich damit aufzufallen. Bei manchen Szenen bin ich ja nicht dabei und die Bilder sind auch etwas anders. Also die Szenen, in denen ich nicht mitspiele, die Bilder daraus, sind eher aus einer Beobachterperspektive von draußen. Und in den Szenen, zum Beispiel Einzug oder Gang nach Jerusalem, da sind die Bilder eher von innen, also Es fühlt sich eher an, als wäre man in der Szene drin bei diesen Bildern.
Trotz des dokumentarischen Ansatzes verfolgte Sebastian Schulte beim Fotografieren auch einen ästhetischen Anspruch. Der 19-Jährige ist kein Mann der großen Worte, seine Bilder sind dafür umso ausdrucksstärker. Dazu hat er sich fürs Schwarz-Weiß der klassischen Theaterfotografie entschieden.
Wenn man ein Farbbild hat, dann sind viel mehr Sachen, die einen ablenken könnten. Und bei Schwarz-Weiß, da geht es halt nur ums Licht. Und deswegen ist es reiner als Farbfotografie, würde ich jetzt mal sagen.
Für Aufnahmen von Massenszenen stieg Sebastian Schulte, so er nicht gerade in einer Szene mitspielte und mitten im Gedränge fotografierte, gelegentlich auf das Dach der Theatertempelanlage, um die Vogelperspektive einzunehmen. Im Kontrast dazu zoomte er auch immer wieder nahe heran an einzelne Personen, überhaupt Kontraste. Schulte liebt scharfe Konturen, oft gezeichnet von Licht und Schatten. Vor allem die älteren Passionsdarsteller mit ihren beeindruckend langen Bärten und kantigen Gesichtszügen wirken dabei manchmal, als wären sie Figuren, die einer der vielen Holzbildhauer im Ort geschnitzt hat. Neben der Making-of-Dokumentation ist die Passion hinter dem Spiel auch Backstage-Reportage. Schulte begibt sich zu den Musikern in den Orchestergraben, sucht den Inspizienten an seinem Pult auf, wirft Blicke in die Werkstätten. Kurze Begleittexte von Anne Fritsch beschränken sich auf das Allernötigste, um die Bilder räumlich und zeitlich zu verorten und Entstehung und Geschichte des Oberammergauer Passionsspiels grob zu skizzieren.
Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst.
Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Eines der schönsten Fotos des Bandes zeigt von hinten Frederik Mayet, der den Jesus spielt, und einen der beiden Darsteller der Verbrecher, die neben Jesus gekreuzigt werden, wie sie nach einer Probe, in diesem Fall mit Kostüm, nicht in Winterkleidung, von der Bühne huschen. Man merkt, dass sie es eilig haben, ins Warme zu kommen nach längerer Probe im bis ins Frühjahr hinein meist zugig kalten Oberammergauer Passionstheater. Die Passion erzählt die Leidensgeschichte Jesu, aber auch die Menschen, die diese Geschichte aufführen, müssen zuweilen leiden. Sie tun es mit Leidenschaft. Sebastian Schultes Fotos fügen sich zu einem Mosaik aus Momentaufnahmen, die von dieser Passion hinter dem Spiel eindrücklich erzählen.
Christoph Leibold über die Passion hinter dem Spiel von Sebastian Schulte und Anne Fritsch, erschienen im Verlag Theater der Zeit. Um ein anderes Festival geht es in der neuesten Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Da ist bei Susanne Burkhardt und Elena Philipp unter anderem Caroline Hochleichter zu Gast, eine der vier neuen Leiterinnen des Berliner Theatertreffens. Sie spricht über das Arbeiten im Kollektiv. Wir hören mal rein.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Das sind ja nicht nur wir vier, sondern wir haben ja die spezielle Situation, dass wir eigentlich mit einer großen Kompetenz im Team auch, in unserem Theatertreffen-Team bedacht sind. Es gibt natürlich Mitarbeiterinnen, die seit einigen Jahren in dem Team arbeiten und auch für uns bleiben werden. Und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, also weil dieses Moment von, Inge hat es vorhin moderieren genannt, also wie nimmt man jetzt eigentlich wen in diesen Prozess mit und wohin geht diese Reise, ist ja eine der Hauptaufgaben jetzt, denke ich. Ich freue mich, dass irgendwie so ein Gefühl herrscht, wir wären irgendwie so ein bisschen overpowered. Das kann sicher nicht schaden für diese Aufgabe. Ich sehe aber überhaupt keinen Grund dafür, dass uns jetzt irgendwie langweilig werden könnte. Ich glaube im Gegenteil.
Caroline Hochleichter vom neuen Leistungsteam des Berliner Theatertreffens in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch bei deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot.